SRF 2 Kultur.
Reflexe am Mikrofon ist Heini Vogler. Raymond Carver war der Meister der modernen amerikanischen Short Story. Weniger bekannt ist er als Lyriker, als der Schriftsteller 1988 erfuhr, dass er nur noch wenige Monate zu leben hätte, wusste er, dass ihm nur noch wenig Zeit für Literatur übrig blieb und eben auch für das Gedichteschreiben. In diesen Gedichten findet sich alles, was auch seine Erzählungen auszeichnete, unerwartete Wendungen, die Lakonie, die Aura des Raums, der Imagination. Am meisten überrascht die Gelassenheit, mit welcher der schwer lungenkranke Autor den Lauf der Welt in seinem nun auf Deutsch vorliegenden letzten Gedichtband betrachtet. Der Titel lautet »Ein neuer Pfad zum Wasserfall«, auch im Amerikanischen »A New Path to the Waterfall«. Helmut Frielinghaus ist der Übersetzer und Helmut Frielinghaus ist nach dieser Arbeit verstorben. Gast im Studio ist Elisabeth Bronfen, Buchautorin, Kulturwissenschaftlerin und Professorin für englische und amerikanische Literatur an der Universität Zürich. Was hat Raymond Carver eigentlich zum Klassiker des 20. Jahrhunderts gemacht?
Das Besondere an Raymond Carver ist, dass er sehr knapp und sehr auf den Punkt Aspekte des amerikanischen Alltags beschreiben konnte. Und zwar nicht eine kitschige Verherrlichung, aber auch nicht eine exzessive Gewalt oder exzessive Erotik, sondern wirklich das Leben der Normalität in seiner ganzen Traurigkeit, Schrecklichkeit, aber auch Schönheit.
Wir wollen uns ja mit Carvers Gedichten auseinandersetzen. Das ist eine Seite, die ich selbst nicht gekannt habe. Aber auch hier scheint er eben auf den Punkt zu schreiben und eine Qualität weiter zu pflegen, die er eben auch als Prosa-Autor, als Erzähler gehabt hat. Wir hören ein erstes Gedicht aus diesem letzten Werk von Raymond Carver, »Ein neuer Pfad zum Wasserfall« an. Dieses Gedicht trägt den Titel »Suche nach Arbeit«.
Immer habe ich mir Bachforelle zum Frühstück gewünscht. Plötzlich finde ich einen neuen Pfad zum Wasserfall. Ich gehe schneller. Wach auf, sagt meine Frau, du träumst. Doch als ich aufstehen will, neigt sich das Haus. Wer träumt da? Es ist Mittag, sagt sie. Meine neuen Schuhe warten an der Tür, schimmern.
Ich glaube, das Hauptproblem, das man erstmals klären muss, ist es wirklich ein Traum hier oder ist es kein Traum? In der Mitte wird ja gespielt mit Wach auf, also eine Person sagt zur anderen Wach auf und die wird noch als Frau identifiziert, du träumst. Ja? Was hat das für Konsequenzen?
Also ich denke, dass einerseits erinnert das an die Anekdote von dem Kaiser, der träumt, er sei ein Schmetterling und der Schmetterling, der denkt, er ist ein Kaiser. Also was ist jetzt das Reale, was ist nicht das Reale? Damit spielt er ja eben auch, denn es geht ja auch einerseits, er ist ein Träumer, er sagt aber immer, habe ich mir Bachforelle noch dazu zum Frühstück gewünscht. Also man kriegt ja normalerweise keine Bachforelle zum Frühstück. Das heißt, da ist ja eine Wunschfantasie im Raum für etwas Ungewöhnliches und gleichzeitig aber kommt eine zweite Zeitigkeit ins Spiel. Dass er sich das immer gewünscht hat, liegt ja viel weiter zurück als diese Szene, die möglicherweise ein halber Traum oder ein ganzer Traum ist. Also es ist wie ein Stück Vergangenheit, kommt auf jeden Fall nochmal zum Ausdruck. Also insofern ist das auch psychoanalytisch gedacht. In der Traumwelt erinnert man sich an etwas aus der Vergangenheit, etwas Vergangenes kommt zurück. Und dann ist aber eben unklar, ob jetzt diese Wünscherfüllung nur ein Traum ist, nämlich dass er einen Pfad zum Wasserfall gefunden hat, oder ob das eigentlich nur ein Traum ist, dass er das gefunden hat. Aber die Tatsache, dass es ja dann weitergeht und sagt, er will aufstehen und dann merkt aber, dass das Haus nicht gerade steht, bedeutet vielleicht auch, dass das Ganze einfach ein Traum ist.
Eben, das könnte man auch noch dem Traum zuordnen, dieses surreale Element mit dem schiefen Haus und die Schuhe, die warten an der Tür, haben die dann was zu tun mit der Suche nach Arbeit, wie das Gedicht heißt?
Das ist eben das Merkwürdige an diesem Gedicht, dieser Titel, dass es Suche nach Arbeit ist. Denn es kommt ja eigentlich gar nichts vor, was mit Arbeit zu tun hätte. Ich hatte dann eher gedacht, die Schuhe wären dann das, was er anzieht, wenn er auf den neuen Pfad geht zum Wasserfall. Also vielleicht
dass er quasi
ist es,
das umsetzt, was im Traum ihm vorgegeben
genau,
worden ist.
Genau, genau. Im Traum denkt er, einen neuen Pfad gefunden zu haben. Und wenn er dann die Schuhe, diese schimmernden Schuhe anziehen kann, könnte er sozusagen diesen Pfad begehen. Und die Arbeit, ich meine, es könnte einerseits natürlich einfach das Fischen als Arbeit sein, also dass er dann seine Bratforelle fangen wird. Aber man könnte das natürlich auch Arbeit im Sinne von Traumarbeit, Bewältigung von etwas Arbeit und vor allem natürlich auch die Arbeit des Schreibens, weil das ist ja dann der Punkt an dem Gedicht. Schlussendlich endlich schreibt er das auf.
Es sind viele Hypothesen im Raum. Wir können nichts so erhärten, dass man sagen kann, das ist die einzige Interpretation. Dieses Gedicht ist auch sehr offen. Andreas Müller-Crepon liest es ein zweites Mal.
Suche nach Arbeit. Immer habe ich mir Bachforelle zum Frühstück gewünscht. Plötzlich finde ich einen neuen Pfad zum Wasserfall. Ich gehe schneller. Wach auf, sagt meine Frau, du träumst. Doch als ich aufstehen will, neigt sich das Haus. Wer träumt da? Es ist Mittag, sagt sie. Meine neuen Schuhe warten an der Tür, schimmern.
Soweit dieses erste Gedicht von Raymond Carver aus seiner Kollektion »Ein neuer Pfad zum Wasserfall«. Das nächste Gedicht heißt »Drohung«. Es ist zunächst eine kurze Geschichte.
Drohung. Heute bedeutete eine Frau mir etwas auf Hebräisch. Dann riss sie sich die Haare aus, schlang sie hinunter und verschwand. Als ich nach Hause kam, verstört, standen drei Karren vor der Tür. Fingernägel stachen durch die Kornsäcke.
Also hier kann man vielleicht mal als erstes festhalten, es ist wahrscheinlich, dass dieses Gedicht irgendwo im israelischen Raum spielt. Eine Frau sagt etwas auf Hebräisch, muss aber nicht unbedingt sein. Man weiß aber, dass Carver auch gereist ist und im Nahen Osten war. Also kann man das mal vielleicht so situieren. Aber jetzt ist es eine seltsame Geschichte, wieder sehr surreal, ja?
Also ich denke auch, man kann da mit dem Begriff des Unheimlichen sprechen, wie Freud den in Umlauf gesetzt hat. Etwas, was Vertrautes, wird auf einmal nicht mehr vertraut. Etwas Fremdes bricht auf einmal im Alltäglichen durch. Und da scheint mir einerseits wichtig, der Titel Drohung. Das hat also etwas Ominöses. Es wird sozusagen etwas gesagt, was dann nachträglich sich erfüllen wird. Und vor allem, es schreibt ja eben auch, heute bedeutete eine Frau mir etwas auf Hebräisch. Also nicht so sehr, sie sagte mir etwas, sondern sie deutet etwas an. Wir wissen aber nicht genau, was es ist. Das heißt, das Gedicht selber spielt auch mit diesem Geheimnisvollen, mit diesem eben vielleicht auch sogar Verhängnisvollen,
den Drohenden. Ja, ja.
Genau, etwas Wichtiges und dann dieses sich die Haare ausreißen, sie verschwinden, ansatzweise erinnert das an alte Trauerrituale, wo Frauen auch das zu machen
auch
haben.
Auch ein Akt der Selbstkasteiung irgendwie und dann stehen da also am Schluss drei Karren vor der Tür und die sind offenbar mit Kornsäcken beladen und da gucken Fingernägel raus. Das ist natürlich nochmal eine Wendung, wenn es jetzt die Haare gewesen wären von vorhin.
Ja gut, aber sie verschwindet. Also man soll vielleicht auch denken, dass das ihr Körper ist, der in den Säcken drin ist. Oder zumindest die Fingernägel, das ist etwas Abgerissenes, genau wie die Haare, ja auch eine Verlängerung des Körpers, die aber eigentlich schon abgestorben ist.
Also dann wären es diejenigen der Frau.
Ja, hätte ich jetzt irgendwie gedacht. Und vor allem, ich denke, der Begriff des Surrealen ist ganz entscheidend. Es geht auch hier bei diesem Gedicht nicht darum, ob das jetzt ein logisches Bild ergibt, sondern das sind so kleine Versatzstücke, die diese Idee des Bedrohlichen und der Drohung, weil dann wird ja auch etwas klar, was sie ihm bedeutet hat, ist nicht nur bedrohlich, sondern es droht ihm auch etwas. Ja. Das sind ja alles Anzeichen von Zerstörung, Kasteiung, vielleicht sogar auch Tod.
Es ist ja nicht so, dass das hermetisch wäre. Wir finden ja laufend Dinge heraus, die man zueinander in Beziehung setzen kann und erklären kann. Aber trotzdem behalten diese Gedichte von Carver immer ein Geheimnis irgendwie. Mhm. Und das ist ja auch schön. Also die sperren sich dagegen, irgendwie fixiert zu werden und abgelegt zu werden.
Er interessiert sich ja in diesen Gedichten eben wie auch in seinen Kurzgeschichten für diese Momente, wo der Alltag aufbricht, wo etwas Erstaunliches, etwas Schreckliches, etwas Unvorhergesehenes passiert. Und das heißt etwas, was man für sich irgendwie deuten muss, was man aber nie ganz deuten kann.
Nochmals das Gedicht Drohung.
Heute bedeutete eine Frau mir etwas auf Hebräisch. Dann riss sie sich die Haare aus, schlang sie hinunter und verschwand. Als ich nach Hause kam, verstört, standen drei Karren vor der Tür. Fingernägel stachen durch die Kornsäcke.
Das nächste Gedicht, das wir uns anhören wollen und dann darüber sprechen, heißt »Meine Frau«.
Meine Frau ist verschwunden, mitsamt ihren Sachen. Nur zwei Nylonstrümpfe ließ sie zurück und eine Haarbürste, vergessen hinter dem Bett. Ich möchte gern ihre Aufmerksamkeit auf diese wohlgeformten Nylons lenken und auf das kräftige, dunkle, in den Bürstenborsten verfangene Haar. Ich werfe die Nylons in den Müllsack, die Bürste will ich aufheben und selbst benutzen. Nur das Bett kommt mir seltsam vor und ich kann es nicht erklären.
Hier ist sogar die Aussage drin, ich kann es nicht erklären. Also, und trotzdem kann man auch bei diesem Gedicht doch einiges herausholen. Es ist nämlich eine simple Geschichte eigentlich, ja. Also dass eine Frau einen Mann verlässt, Haar zurücklässt in der Bürste und diese Nylonstrümpfe. Und am Schluss ist es noch das Bett, was ihn irritiert, weil das jetzt halt halb leer ist, ja.
Also ich dachte auch, die andere Frage, und ich kann es nicht erklären, ist etwas, was einen dann selber fragen lässt, was war vorher. Also man sieht jetzt nur die Spuren von etwas und die Spuren von etwas, was offensichtlich nicht gut ausgegangen ist. Oder man kann es auch anders formulieren, die Tatsache, dass nur diese paar Objekte von der Frau zurückgeblieben sind, Bürste, Haare und Nylonstrümpfe, die alle ja ganz stark auf ihren Körper verweisen. Es geht ja schon auch um eine sehr Körperlichkeit und dass es alles hinter einem Bett ist. Ja? Vor allem, dass er das Bett auch hervorrücken muss, heißt ja, das ist irgendwie hinter das Bett gefallen. All das deutet an, da muss etwas vorgefallen sein. Nur wir kommen an das nicht heran, was vorgefallen ist. Aber wir wissen, dass etwas vorgefallen ist. Und da kommt etwas zu tragen, was für die Gedichte von Carver so wichtig ist, dass es immer mehrere Zeiten sind. Also die Vergangenheit, die in der Gegenwart wieder aufgegriffen wird. Sozusagen etwas, was man mal getan hat, hat anschließend Konsequenzen.
Ja, hier ist es die Frau, die verschwunden ist. Das ist in der Vergangenheit. Und dann kommen wir auch in die Gegenwart. Und er richtet sich an uns, denke ich, oder? Die Angesprochenen sind wir Leser.
Ja, und das tut er, aber wenn er sagt, er möchte gern die Aufmerksamkeit auf die wohlgeformten Nylons lenken, worauf er die Aufmerksamkeit natürlich vor allem lenken möchte, ist die schönen Beine der Frau, die mal die Nylons getragen haben. Also wie die Nylons geben, wie so eine Art Abdruck, die Form der Beine der Frau wieder. Also er evoziert eigentlich den abwesenden Körper der Frau nochmal über die Nylonstrümpfe.
In dem Sinne ist das Sexuelle konnotiert. Und ein Stück hat sie zurückgelassen auch noch, das Bett, das sie mit ihm geteilt hat. Und das schafft dann eben diese Irritation, ja. Gut, wir wollen das nicht überstrapazieren, wir wollen es einfach nochmal anhören, das Gedicht.
Meine Frau. Meine Frau ist verschwunden. Mitsamt ihren Sachen. Nur zwei Nylonstrümpfe ließ sie zurück und eine Haarbürste, vergessen hinter dem Bett. Ich möchte gern ihre Aufmerksamkeit auf diese wohlgeformten Nylons lenken und auf das kräftige, dunkle, in den Bürstenborsten verfangene Haar. Ich werfe die Nylons in den Müllsack, die Bürste will ich aufheben und selbst benutzen. Nur das Bett kommt mir seltsam vor. Und ich kann es nicht erklären.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Es geht um Raymond Carvers nachgelassene Gedichte »Ein neuer Pfad zum Wasserfall«, die jetzt auf Deutsch übersetzt worden sind. Und ich spreche mit Elisabeth Bronfen über diese Gedichte. Was ich noch anschneiden möchte, was wir jetzt aber nicht vorführen können, weil es einfach den Rahmen sprengt. In diesem Band gibt es auch Langgedichte, die wie kleine Erzählungen sind, also über eine Seite, sogar anderthalb Seiten mit Zeilenfall, also irgendwie in eine Gedichtform auch gegeben. Was ist das Spezielles? Ist das etwas, was so zwischen allen Gattungen dann steht, oder?
Nein, ich denke, was Carver so an Geschichten, also an Kurzgeschichten und an diesen Gedichten interessiert hat, ist, er sagt es ja auch an einer Stelle, er wollte etwas schreiben, was man beim einmaligen Lesen, also wenn man einmal sich hinsetzt, durchlesen kann. Da ist, greift eigentlich auch so ein Gedanke von Edgar Allan Poe auf. Und ich denke, die Gedichte von ihm teilen sich in zwei Gruppen, solche, die mehr wie Momentaufnahmen sind. Und es sind dann meistens Momentaufnahmen von Spuren. Irgendetwas ist passiert oder irgendetwas hat das lyrische Ich gedacht und es versucht dann, das irgendwie zu verstehen, das irgendwie zu begreifen. Es bleibt aber alles extrem lakonisch. Und andererseits tun die längeren Gedichte das, was er auch in den Kurzgeschichten macht, nämlich er gibt uns eine Szene, aber eine Szene, die oft mehrere Schichten an Wissen und Zeiten hat.
Die sind dann eigentlich schon Erzählungen.
Es sind Erzählungen, aber sie sind eben, weil es ja auch Lyrik ist, verdichtet. Das heißt, in den Erzählungen hätte man dann noch ein bisschen Dialoge und vielleicht noch ein bisschen mehr Handlung. Während hier ist es ganz klar, er verdichtet dann alles auf ein paar aufeinander folgende Momente oder Details.
Der Titel des nächsten Gedichtes lautet Sonntagabend.
Mach was aus allem, das dich umgibt. Dem sanften Regen draußen vorm Fenster, um damit anzufangen. Der Zigarette zwischen meinen Fingern, den Füßen auf der Couch. Dem leisen Sound von Rock'n'Roll, dem roten Ferrari in meinem Kopf. Der Frau, die betrunken in der Küche rumpoltert. Mix alles zusammen. Mach was draus.
Das ist eigentlich ein Imperativ. Man könnte sagen, aus der Welt etwas zu machen. Ich lese es fast wie eine Art Poetik, also dass ein Autor dann aus allen diesen Gegenständen dann eben Literatur machen könnte.
Ja, ich würde aber auch sagen, gut, das ist natürlich etwas, was wir jetzt nachträglich wissen, aber es ist etwas, was ja auch seine Ehefrau Tess Gallagher in dem Nachwort, was sie zu diesem Buch geschrieben hat, hervorhebt, wie sehr diese Gedichte geschrieben werden, weil er weiß, dass er sterben wird. Und insofern lese ich das auch durchaus im Sinne des barocken Carpe Diem und dem, was Raymond Carver ja eigentlich immer in seinem Schreiben so interessiert hat, nämlich das Gegenwärtige, das Jetzt, now, also jetzt in diesem Augenblick. Also so dadurch, dass er weiß, dass er bald sterben wird, wird natürlich die Gegenwart und eben tatsächlich auch das Imperativ, etwas mit der Gegenwart zu tun, noch verstärkt. Jetzt muss er etwas mit diesen kleinen Details des Alltags machen, weil bald wird gar nichts mehr da sein.
Lesen Sie es als Selbstgespräch, das er an sich selbst adressiert, oder ist es ein Du und eine andere Person?
Nein, ich würde sagen, es ist ein fingiertes Selbstgespräch und es ist eben tatsächlich so, wie das lyrische Ich spricht mit sich selber darüber, dass es etwas in der Welt noch machen soll, greift dabei aber auch wieder ganz typisch für ihn einzelne Details auf. Regen vor dem Fenster, die Zigarette, die Couch, den Tonfall des Rock'n'Rolls, seine Fantasie, er könnte doch gerne noch ein Ferrari haben und die Frau, die betrunken in der Küche rumpolt. Also wir bekommen wieder so eine Szene, man könnte sagen, wie so eine Szene eines angehaltenen Wartens und dann auf das etwas reagieren soll. Und es ist aber auch eine Szene des Schreibens, weil das, was er daraus macht, ist, wie Sie genau gesagt haben, ja ein Text.
Ja, die Beschreibung des Verfahrens ist gleich auch die Umsetzung ins Gedicht. Und in dem Sinn ist das etwas sehr Konkretes. Also es kann niemand sagen, das sei mysteriös unnahbar.
Also gerade hier geht es jetzt nicht so sehr um ein Ereignis, was man für sich deuten muss und nicht so richtig deuten kann, Traumzustand oder verlassen werden, sondern das ist jetzt was ganz Konkretes, was ganz Pragmatisches eigentlich auch. Und in dem Sinne auf eine andere Weise amerikanisch, im Sinne von, man muss etwas mit seinem Leben tun. Das ist ein Auftrag.
Sonntagabend. Mach was aus allem, das dich umgibt. Dem sanften Regen draußen vorm Fenster, um damit anzufangen. Der Zigarette zwischen meinen Fingern, den Füßen auf der Couch. Dem leisen Sound von Rock'n'Roll, dem roten Ferrari in meinem Kopf. Der Frau, die betrunken in der Küche rumpoltert. Mix alles zusammen. Mach was draus.
Nun ist es so, dass in diesem Gedichtband »Ein neuer Pfad zum Wasserfall« auch noch andere Gedichte von anderen Autoren eingefügt sind. Also er macht Spiegelungen, Reflexionen mit Texten, die irgendwie in Beziehung stehen zu dem, was er selbst macht. Und vor allem, das habe ich noch interessant gefunden, Er baut Ausschnitte aus Erzählungen von Tschechow auch zu Gedichten um. Also er macht Zeilenfall draus und das kriegt dann plötzlich einen ganz eigenartigen Touch. Ja.
Ja, ich glaube, was ihn da so interessiert hat, hat ja diese Geschichten von Tschechow scheinbar wirklich so spät entweder entdeckt oder nochmal entdeckt. Aber da interessiert ihn ja so auch so kuriose Dinge, die passieren, so kleine einzelne Gesten, kleine merkwürdige Ereignisse, die dann aber sehr bedeutsam sind. Und vor allem auch die ganze Rauheit, die in den Tschechow-Geschichten auch enthalten ist. Und da spürt man natürlich irgendwie schon auch, er weiß, das ist jetzt sein letztes Werk. Das ist eigentlich das, was mich am meisten an diesen ganzen Texten interessiert hat. Man spürt, da versucht jemand noch einmal in Worte etwas zu fassen und versteht, er schreibt hier eigentlich sein eigenes Vermächtnis.
Das nächste Gedicht trägt den Titel Margot.
Er hieß Tuck. Sie Margot. Bis manche, die sahen, was passierte, sie Cargo zu nennen begannen. Tuck und Cargo. Er hatte Schmiss, sagten sie. Eine Menge Haar im Gesicht und an den Armen. Ein toller Kerl. Imponierende Stimme. Sie war eher gelassen. Eine Blondine. Verträumt. Süß und verträumt. Schließlich brach sie aus. Segelte davon, aus eigener Kraft. Fuhr an Orte, die in Büchern beschrieben waren und einige, die in keinem Buch vorkamen, nicht einmal im Atlas. Orte, von denen sie, als Frau, als Cargo, nicht im Traum gedacht hätte, dass sie je dorthin kommen würde. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft.
Was hat es für eine Bewandtnis mit dieser seltsamen Namensänderung von Margot zu Cargo?
Also ich dachte, es ist eine Anspielung darauf, dass sie sozusagen sein Ballast ist oder sie vielleicht auch sein Besitztum. Also Cargo ist ja das, was ein Schiff oder auch ein
an Container und
genau,
so.
Genau, oder auch ein Lastwagen.
Die Ladung einfach.
So ist es, genau, die Ladung. Also Tug wie Tugboat, so habe ich das verstanden. Und Cargo, das, was er sozusagen mit sich herumträgt oder anders gesagt, er wird so als diese aktive Figur und sie eher als die passive Figur, wie so sein Anhängsel hier eigentlich beschrieben. Und das Entscheidende ist diese Drehung, ja, dass sie, und ich meine, da könnte man das jetzt zurückdenken zu der anderen Geschichte, wo die Frau den Mann verlässt, dass sie dann einfach auf einmal aus eigener Kraft heraus etwas tut,
was niemand gedacht hat. Das ist irgendwie wundersam. Man traut es dieser Blondine ja gar nicht zu. Süß und verträumt ist sie, aber schließlich hat sie es doch geschafft. Also vielleicht hat sie doch mehr Power, als man vielleicht denkt.
Ja. Genau. Also dass sie dann, und wieder ist ja das Interessante, man hat so das Gefühl, man weiß, was passiert ist, fragt sich aber, was steckt dahinter, was für eine Geschichte haben die zwei miteinander gelebt und was halt auch klar ist, vielleicht hat er sie nicht richtig verstanden, vielleicht haben sogar auch die Freunde Margot nie richtig verstanden, wenn sie immer nur als Tugs Cargo verstanden haben. Und wie gesagt, schön finde ich eigentlich auch, dass es dann nochmal mit Büchern und Orten in Büchern, weil da könnte man sagen, das ist wieder selbstreflexiv auch auf die Lyrik, die ja ebenfalls Orte schildert. Das ist so genau der Moment, wo Text jetzt nochmal über sich selber was sagt. In Büchern werden diese unbekannten, fremden, faszinierenden Räume beschrieben oder eben auch, man kann sie in den Träumen denken und dann kommt sie auf einmal dahin.
Margot. Er hieß Tuck. Sie Margot. Bis manche, die sahen, was passierte, sie Cargo zu nennen begannen. Tuck und Cargo. Er hatte Schmiss, sagten sie. Eine Menge Haar im Gesicht und an den Armen. Ein toller Kerl, imponierende Stimme. Sie war eher gelassen, eine Blondine. Verträumt, süß und verträumt. Schließlich brach sie aus. Segelte davon, aus eigener Kraft. Fuhr an Orte, die in Büchern beschrieben waren und einige, die in keinem Buch vorkamen, nicht einmal im Atlas. Orte, von denen sie, als Frau, als Cargo, nicht im Traum gedacht hätte, dass sie je dorthin kommen würde. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft.
Sie haben schon angedeutet, Elisabeth Bronfen, dass man eben diese Gedichte vor dem Hintergrund des Wissens liest, dass Raymond Carver todkrank war und wusste, er hat nur noch einige Monate oder Wochen zu leben. Und gegen Ende des Bandes kommen dann auch diese Gedichte, wo dieses Ende dann wirklich ganz nahe ist.
Ruhige Nächte. Ich lege mich schlafen an einem Strand, wache auf an einem anderen. Das Boot, gerüstet, bereit, zerrt an seiner Leine.
Auch da habe ich mich gefragt, ist das nun ein Traum oder ist es ein Paradox? Liegt das sprechende Ich tatsächlich an einem Strand? Wie haben Sie es gelesen?
Ich hatte sofort die Assoziation zu Charon, also der antiken Figur des Mannes, der das Boot von den Lebenden, also von dem Bereich der Lebenden in den Bereich des Todes.
Die Überfahrt in den Hades.
Genau, ja. Die Überfahrt in den Hades. Also, weil zwei Orte, zwei Strände und aber da jetzt nochmal, was bei Carver so entscheidend ist, diese mehreren Zeiten. Zwei Zeiten sind auch verschränkt. Also er ist zuerst an einem Ort, in einem Zeitraum und dann ist er an einem anderen Ort, einem anderen Zeitraum. Oder man schläft irgendwo ein und wacht irgendwo auf. Also es ist wie eine Ahnung dessen, was im Tod passieren könnte, basierend aber auf den Bildern, die wir von diesem Todeszustand, für den wir ja kein konkretes Wissen haben, hätten. Und so komme ich eben auch auf diese Idee des Bootes, gerüstet, bereit. Er stellt sich vor, wie es sein könnte, im Bereich der Toten aufzuwachen. Und dieses Boot, was an der Leine zerrt, da ist eben ganz unklar, ist er dann wieder zurück am ersten Strand, also kurz bevor er sterben wird, oder ist das ein Anzeichen dafür, er ist schon tot, im Bereich der Toten, im Hades, und das ist das Boot, was ihn dorthin gebracht hat.
Und es drückt auch eine Unruhe aus, es zerrt an seiner Leine, also irgendwie möchte das Boot eigentlich wegfahren, aber die Zeit ist irgendwie doch noch nicht ganz reif.
Also, oder es ist schon vorbei und das will weg, um wieder zurück zu den Lebenden, um einen neuen Toten zu finden.
Ruhige Nächte. Ich lege mich schlafen an einem Strand, wache auf an einem anderen. Das Boot, gerüstet, bereit, zerrt an seiner Leine.
Das war Reflexe. Ich bedanke mich bei Elisabeth Bronfen für die Diskussion. Sprecher war Andreas Müller-Crepon. Es ging um den Gedichtband »Ein neuer Pfad zum Wasserfall«. Helmut Frielinghaus hat ihn übersetzt. Es war die letzte Arbeit von ihm. Frielinghaus ist 2012 verstorben. Der Verlag dieses Buches ist S. Fischer, Redaktion und Moderation dieser Sendung Heini Vogler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.